Wer B sagt, muss auch A sagen. Datenbanken heute, gestern und morgen.
Willkommen in der Infoküche. Heute mit Chefköchen Dominik Bacher und Wolfgang Gassler.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe der Infoküche und wir starten wie immer mit der Amis Göll, dem Gruß aus der Küche.
Und wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist verdammt, sie zu wiederholen.
Und ob Eva mit ihrem Zitat von George Santayana recht haben wird, werden wir heute besprechen.
Aber bevor wir starten, es hat sich viel getan. Es gibt einige News, auf die wir vorher eingehen werden.
Und zwar gehen wir heute nicht auf die News von der Computerwelt ein, sondern auf die News rund um die Infoküche, die passiert sind. Wir haben Kommentare bekommen auf der Homepage von einem ganz einen netten User namens Linking Bug. Und die Frage möchte ich gleich weitergeben an den Dominik. Er fragt mich, was hat denn der Dominik gegen den Safari?
Ich habe nichts gegen den Safari. Der Safari ist ein sehr guter Browser. Aber ich versuche ein wenig aus datenschutzrechtlichen Gründen meine Produkte insofern zu mixen, dass man nicht jedem alle seine persönlichen Daten überweist, übergibt.
Und dann ist Google Chrome eine gute Wahl, meinst du?
Google Chrome ist zumindest mal ein anderes Fabrikat, ist nicht von Apple. Das macht schon mal besser, aber man kann auch für diejenigen, die es wirklich jetzt frei haben wollen und Open Source haben wollen, den Chromium verwenden. Das ist die freie Alternative dazu und die Alternative ohne Google quasi.
Also die Alternative, die nicht nach Hause telefoniert.
Genau, beziehungsweise man kann sich genau anschauen, was drin passiert und was der wirklich macht, so, wenn er arbeitet.
Also für alle jene gleich als Motivation, wer Kommentare auf die Homepage schreibt bei uns, wird natürlich auch gehört und wir versuchen die auch zu beantworten. Die letzte Sendung ist schon ein bisschen her, jetzt fast ein Monat, darum wir haben viel Zeit gehabt. Und in dieser langen Zeit haben wir natürlich auch viel gegoogelt und wir haben auch uns selber gegoogelt, nach der Infoküche gegoogelt.
Ja, so wie man das heute macht.
Und ich habe eine sehr interessante Seite gefunden, die glaube ich sogar vor uns im Ranking noch ist, und zwar vom Land Tirol. Die Seite nennt sich Infoküche Konzipierung. Nachdem wir ja gute Tiroler Bürger sind, oder ich zumindest, der Dominik kommt ja aus dem netten Nachbarland.
Aus dem bayerischen Nachbarland, es gibt mehr, nicht?
Aber auch die hören natürlich auf ihre Regierung. Und darum haben wir uns das genau angeschaut, was man da bei der Konzipierung beachten muss. Wir verlinken den Link natürlich auch gerne. Aber sehr interessant ist, die Infoküche oder die Küche ist in einen reinen und unreinen Bereich zu trennen. Jetzt haben wir im Vorfeld schon lange diskutiert, wer ist der reine und wer ist der unreine Bereich. Wir haben uns leider nicht einigen können.
Deswegen machen wir einen Poll. Und da könnt ihr dann alle abstimmen, wer von uns beiden den jeweiligen Teil des reinen, unreinen, beziehungsweise des gut oder schlechten, oder wie sagt man, gut und bad cops verkörpern soll.
Wir hoffen, dass unser CMS das herbekommen wird. Dann werden wir mal versuchen, da vielleicht eine kleine Abstimmung zu machen, wer der reine oder unreine Bereich ist.
Und ich hoffe, dass der Ansturm der User, der da abstimmen wird,
unseren Server zum Erliegen bringen wird.
Wir werden sehen. Gut. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema, würde ich sagen.
Zu einer Geschichtesendung. Und zwar, wir werden heute etwas plaudern, eine kleine Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte der Datenbanken.
Mit Ziel, muss man auch gleich vorwegnehmen, nicht nur die Geschichte der Datenbanken, sondern mit Ziel auf den aktuellen NoSQL-Trend, den man nur, denke ich zumindest, gut verstehen kann, wenn man auch weiß, was man früher gemacht hat und warum man es heute anders machen will, wie man es früher gemacht hat.
Wer B sagt, muss auch A sagen, wie eingangs erwähnt.
Genau, so ist richtig. Deswegen fangen wir an. Ich würde sagen, 1900, was habe ich hier stehen? 1968. 1968 hierarchische Datenbänder.
Ah, das war vor meiner Zeit. Vielleicht erklärst du das.
So alt bin ich auch nicht. 1968. Ich habe es vorher gerade versprochen, das war der Freudsche Versprecher. Hierarchische Datenbänder sind hierarchische Datenbanken gewesen, die natürlich auf Bändern liefen. Zum vorwiegenden Teil, also Bänder waren, es gab Festplatten schon, aber natürlich nicht so verbreitet und das hierarchische Prinzip ist eigentlich damals mit Bändern groß geworden und da hat man dann einfach versucht, auf diesen langen Bändern im Hierarchie, also Bäume von Daten abzuspeichern. Eine Abfrage einer Datenbank hat dann so ausgesehen, dass man das komplette Band also man hat was gesucht oder was geschrieben und das komplette Band immer durchgelaufen, um eine Operation zu machen. Hat natürlich ziemlich lange gedauert. Aber dafür hatte man einige von diesen Bändern, das kennt man noch von alten Filmen, wo man im Hintergrund diese großen Rechenzentren sieht und diese zig Kästen an Bändern, die da gerade irgendwas abarbeiten.
Man muss vielleicht auch dazu sagen, das war eigentlich die erste Datenbank, die es so gegeben hat, oder die hierarchischen Datenbanken, weil davor hat man eigentlich keine Trennung zwischen dem Programm an sich, dem Programmcode und den Daten gemacht. Also da hat man einfach auf Lochkarten alles gemischt, reingefüttert in den Computer, es hat dann noch nicht so viel Speicher gegeben. Und das war eigentlich das Erste, wo man getrennt hat, wo dann das Programm getrennt gewesen ist und die Ausführung getrennt von den eigentlichen Daten dann auf dem Band ausgeführt worden ist.
Ganz richtig, das ist eigentlich der Grundsatz der Datenbanken, warum man sie überhaupt erfunden hat, das ist sehr wichtig. Genau.
Und wenn man sich das so anschaut, also das ein Vertreter dieses hierarchischen Systems ist die IMS-Datenbank von IBM.
Gibt es immer noch.
1968, genau, und wir haben das natürlich recherchiert. Es gibt die immer noch, sie wird auch entwickelt, ist mittlerweile bei IMS-12 angelangt.
Was ich mir gedacht habe, es ist eigentlich viel, also ja, 68, das sind jetzt, lass mich rechnen, 32, 42, also 43 Jahre für 12 Versionen. Sie haben sich Zeit gelassen.
Ja, waren wahrscheinlich sehr große Sprünge sein. Man könnte vielleicht auch vermuten, es gibt nicht mehr viele Entwickler, die den Code verstehen und damit umgehen können. Der Großteil ist bereits gestorben. Wenn man IMS programmieren kann, kann man auch heutzutage einen sehr guten Job bekommen und kriegt sicher viel Geld, weil es gibt sicher nicht mehr viele, die mit dem ganzen Zeug umgehen können. Auch wir auf der Uni lernen das eigentlich nur mehr ganz minimal, muss man zugeben.
Und ich möchte hier immer noch bringen, 1968, das ist vor der Mondlandung. Also das ist wirklich lange, lange her.
Ja, es gibt viele Sachen, die 1968 entstanden sind.
Ja, das war eine sehr goldene Zeit der Informatik. Ja, so wie mein Fahrstuhl daheim auch, der ist, glaube ich, sogar davor. Ich weiß es nicht, aber zumindest nicht danach 1968, und der bringt mich jeden Tag nach
Hause. Für alle restlichen Zuhörer, er meinte den Lift.
Den Lift, den Fahrstuhl, genau. Weiter, und zwar zu den Netzwerkdatenbanken. Die kamen danach, Code Asyl.
Was war da der Unterschied?
Das ist eigentlich das Prinzip, dass man eben ein Netzwerk von Daten hat, dass man keinen Baum bildet, sondern ein Netzwerk, so wie Facebook, das kennt man ja, Facebook gibt es die Freundschaftsgrafen, also es gibt Knoten und Kanten, und jeder Knoten repräsentiert irgendjemanden, und die Kante ist ich bin befreundet mit jemand anders. Es gibt ein riesiges, riesiges Netzwerk, und das will man dann abspeichern. Ging nur damals als Nachentwicklung zum hierarchischen Modell, weil man neue Technologie hatte, und zwar Festplatten, wo die Zugriffszeiten wesentlich schneller geworden sind.
Wir haben da auch ein bisschen geschaut. 1973 hat es zum Beispiel die Winchester-Festplatte gegeben. Das war so eine der ersten kommerziellen verbreiteten Festplatten mit 30 Megabyte. Hat es damals schon gegeben. Ein paar Jahre später war so der Preis ungefähr bei, umgerechnet jetzt, 1000 Euro pro Megabyte. Wenn man das vergleicht mit ungefähr 100 Euro pro Terabyte, was man heute hat. Also hat sich sicher einiges getan, aber schon damals war eigentlich der große Fortschritt, man kann springen. Auf einem Band hat man immer vom Band von ganz vorne bis ganz nach hinten durchlaufen müssen, um irgendwas zu suchen. Und auf der Festplatte hat man zum ersten Mal springen können. Also ich habe dann, wenn man jetzt wieder im Facebook-Jargon redet, ich habe vom Dominik zu mir zum Beispiel springen können über unsere Freundschaftskante.
Das ist an sich auch das Grundkonzept, darf man auch nicht, muss man mal erwähnen, aller Programmiersprachen, also alle Programme, die ja heute laufen, laufen auf RAM natürlich, auf Arbeitsspeicher. Und das funktioniert deswegen so gut, weil der Arbeitsspeicher halt einen sehr schnellen Zugriff hat, einen wahlweise sehr schnellen Zugriff. Und die Daten, die ich heute von mir als Objekte, objektorientiert speichere, sind eigentlich in einem Netzwerk zusammen verbunden und referenziert. Und deswegen könnte man im weitesten Sinne davon sprechen, dass die heutigen Programmiersprachen oder Programmiersprachen sich alles Datenbanken sind. Ja, wobei es natürlich da kleine Unterschiede gibt, aber das nur vorweggenommen, wir machen auch danach noch ein bisschen über Hauptspeicherdatenbanken.
Und auch da muss man sagen, die Netzwerkdatenbanken von 71, dieses Grundkonzept des Springens gibt es also auch heute noch und wird immer wichtiger durch die ganzen sozialen Medien, die es heutzutage gibt. Also die Grundidee des Netzwerkes ist sehr wichtig.
Und da könnten wir vielleicht schon zum nächsten kommen. 1976 System A, die relationale Datenbank, die kam danach, und die geht einen anderen Weg, weil da ging es um Tabellen, um Relationen, die man hatte und versucht hat, eben mit Tabellen zu arbeiten. Also nicht mehr mit Graphen, sondern mit Tabellen. Das Klassische, was sich auch durchgesetzt hat. Und in diesem Bereich hat man dann ein ganz anderes Denkschema.
Genau, und ein großer Unterschied auch zu den Netzwerkdatenbanken und den hierarchischen, also den Datenbanken, die davor gewesen sind, warum sich das Relationale dann auch so durchgesetzt hat, ist einfach die Trennung von der Abfrage und der Datenspeicherung. Also wir haben dort SQL, die heutzutage ja eigentlich jeder kennt, und mit der kann man Abfragen machen, ohne dass man genau Bescheid weiß, wie denn die Daten im Hintergrund gespeichert sind.
Also man fragt nur mehr ab, was will ich haben, aber nicht mehr, wie will ich es haben. Also wie die Ausführung gemacht wird, das übernimmt dann eben meine Datenbank.
Ja. Und bei der Netzwerkdatenbank hat man wirklich Funktionen aufgerufen, Next und so weiter, ist also wirklich von Datum zu Datum gesprungen und hat sich das selber alles programmieren müssen. Und SQL ist halt jetzt wirklich eine flexible Sprache, wo dann die Datenbank selber entscheidet, wie lege ich die Daten ab, wie springe ich schnell zu den Daten hin, wie kombiniere ich sie. Und der Benutzer muss nur angeben, was will ich eigentlich am Schluss rausbekommen.
Sie sind auch deswegen so groß geworden, sagt man, weil die Banken damals, die sehr große Anwender waren, sehr große Kunden waren, beschlossen haben, auf dieses relationale System umzuschwenken oder zum ersten Mal einzuschwenken auf elektronische Datenverarbeitung. Und damit ist das natürlich zu einem sehr großen Verbreitungsgrad gekommen und ist bis heute sehr bekannt und natürlich wichtiger. MySQL und so ist alles relationales Schema.
Ja, also das relationale Schema gibt es heutzutage überall und ist sicher das verbreitetste. Man muss auch dazu sagen, System R 1976 von IBM wiederentwickelt. Die Grundzüge oder nicht nur die Grundzüge, eigentlich alles, was damals, wir haben uns das wissenschaftliche Paper von damals einmal durchgelesen, eigentlich alles, was die vorschlagen, ist noch immer heute umgesetzt in Oracle, DB2, in den ganzen großen Datenbanksystemen. Die funktionieren genauso, wie das damals 1976 beschrieben worden ist.
Also wir hatten jetzt, um das ganz kurz zusammenfassen, drei verschiedene Arten. Man kann es hierarchisch speichern im Baumformat, man kann es in einem Graphen speichern, in einem Netzwerkformat, Netzwerkmodell und tabellarisch, wobei diese Tabellen zusammengehängt werden mit Join. Das ist also ein anderes Schema wieder im Relationalen. Da hat es aber nicht geendet damals. Man hat dann noch versucht, das etwas draufzusetzen und hat versucht, objektorientiert zu werden. Einfach aus dem Grund heraus, das war dann in den 80er Jahren, dass man immer mehr objektorientiert programmiert hat. Also es kam, am Anfang kam Smalltalk, das war ein bisschen zu akademisch, dass es sich durchgesetzt hat im großen Maße, aber natürlich dann C++ oder von mir aus Objective-C heute, also es von der anderen Seite ein bisschen kommt, aber eigentlich objektorientierte Sprachen. Und da hatte man natürlich dann diesen Gap zwischen objektorientierten Programmiersprachen und einer Datenbank, die relational in dem Fall meistens läuft, aber heute auch noch läuft und das mein Mapping machen muss.
Also relational ist sehr flach, ein flaches Modell, und in der Objektorientiertheit habe ich Objekte, Vererbungen, Typen und so weiter. Und da hat man natürlich das Problem gehabt, wie bekomme ich das in das flache Modell? Und darum haben sich dann die objektorientierten Datenbanken entwickelt. Die haben natürlich auch leider Nachteile gehabt, darum gibt es die heute kaum mehr oder nur mehr im Nischenbereich.
Das ist ganz klar, und zwar bei der Objektorientierung gibt es einige Techniken, die mir ein Schema erweitern oder mir zulassen, zum Beispiel eben die Vererbung, verschiedene andere Geschichten der Verknüpfung, der Referenzierung, die es mir extrem schwer machen, eine Sperrung von gewissen Graphen zu machen. Also wenn es um Transaktionen geht, wenn mehrere Leute auch mal die Datenbank zugreifen sollen, dann ist es natürlich schwierig, in einem Hierarchieschema sinnvolle Sperrverwaltungen zu machen. Und das Ganze wird dann sehr, sehr, sehr langsam und man hat es eigentlich nie hingekriegt, so dass das so performant funktioniert wie relationale Datenbanken.
Das war einfach zu komplex, das Ganze. Und es hat auch noch ein sehr trivialer Grund mitgespielt. Gerade kürzlich, eben in den 70er Jahren, sind alle Großen auf das relationale System umgestiegen und haben da sehr viel Geld investiert gehabt und wollten dann nicht unbedingt auf dieses objektorientierte Modell so schnell schon wieder so viel Geld investieren. Und dann hat man sich gedacht, naja, man könnte die Einfachheit der relationalen Systeme und die Vorteile der objektorientierten Systeme verknüpfen.
Zudem, die schon sehr hoch entwickelt waren. Also die relationalen haben sehr gut funktioniert und performant funktioniert. Die Technologie hatte man schon. Man versucht, auf die aufzusetzen.
Da hat es dann viele gegeben, Oracle, DB2, Postgres, die auf diesen Zug aufgesprungen sind und objektrelational geworden sind. Und das vermischt eben die Vorteile oder das System von den objektorientierten mit den relationalen.
Wobei man da natürlich darauf geachtet hat, dass man nur die einfachen Konstrukte übernimmt, das, was man schnell übernehmen kann auf das relationale Schema, indem man von mir seine Vererbung aufgelöst hat, sofern möglich, schnell auf gewisse Untertabellen, dass man das so mappt. Das, was man eigentlich aus der ER-Modellierung, wenn man es lernt, auch kennt, wie man sowas übersetzen kann. Was jedoch als Problem dann sich herausgestellt hat, ist das Mapping. Man hatte eine zusätzliche Schicht eingeführt, die dann versucht hat, eben diese Hierarchien zum Beispiel abzubilden, und die braucht eine gewisse Zeit und kostet mich natürlich Performance und hat auch nie so hundertprozentig gut funktioniert, dass man es gesagt hat, okay, objektrelationale Datenbanken haben wirklich einen Vorteil gegen relationale. Deswegen haben sie sich nicht so hundertprozentig durchgesetzt bis heute.
Und sie haben natürlich dann auch nicht so viel unterstützt, dass man sie 1:1 in die Programmiersprache einbinden hat können. Also man hat dann eine Schnittstelle gehabt zwischen Programmiersprache und dem objektrelationalen Modell und dann noch einmal eine Schnittstelle, ein Mapping zwischen objektrelational und relational, worauf die ja alle aufgesetzt gewesen sind. Also man hat extrem viele Schnittstellen und Mappings gehabt und das wird einfach dann langsam, das ist ganz klar.
Gut, aber jetzt wollen wir es dabei bewenden lassen. Das sind jetzt alles Datenbanken vor der Jahrtausendgrenze, vor der 2000er-Grenze. Und
der 00er-Jahre.
Genau, der 00er-Jahre. Und dann hat sich etwas getan, was das Ganze sehr durcheinander geworfen hat, und zwar das Internet.
Genau, es steht schön groß rot bei uns auf dem Zettel. Das Internet hat alles verändert.
Stimmt auch.
Ja, warum?
Ja, zum einen natürlich die großen Datenmengen, die man jetzt hatte. Da ist immer Google das erste Beispiel, das man nennt. Google hat als erstes, ich glaube, das kennt jetzt jeder, nie gesagt, sie verwenden eine relationale Datenbank für ihren Bereich, für ihre Suchmaschine, sondern haben da ganz andere Sachen mit ihrem MapReduce eingeführt und haben auch ihre Daten nie in einer relationalen Datenbank abgelegt.
Ja, und ein Problem waren da vor allem natürlich die parallelen Zugriffe. Also bei Google ist es ja nicht so, dass da wie bei einer Bank ein paar Kunden Transaktionen machen, sondern da geht es wirklich um tausende Millionen von parallelen Zugriffen.
Aber nur lesen, das darf man nicht vergessen. Also man hat nur eine Suchanfrage gestellt, während natürlich in der Bank kamen Transaktionen, die was geschrieben haben und wieder gelesen haben. Also ist eine Suchmaschine eben, die nur auf eine Seite performant, aber da möglichst performant funktionieren sollte, und dafür haben sie eine gute Lösung gesucht damals.
Google braucht keine Transaktionssicherheit,
genau.
Wenn hauptsächlich gelesen wird, und wenn einmal irgendwo eine Webseite im schlimmsten Fall rausfällt, ist sie rausgefallen.
Ein weiterer wichtiger Punkt war der Kundenstamm. Also vor dem Internet waren es große Firmen, die sich Datenbanken geleistet haben. Von mir aus Lufthansa, Fluglinien generell. Banken haben wir schon erwähnt. Von mir aus große Warenhäuser irgendwie in der Richtung, die Bilanzen machen mussten. Das war eigentlich so der Kundenstamm. Und mit dem Internet kamen dann plötzlich sehr viele Kunden, wie sagt man, so aus dem
Heimbereich.
Aus dem Heimbereich oder ein bisschen mehr, also so Mini-Firmen, so 5 Leute, die irgendwelche Webstores betrieben haben oder irgendwelche privaten Sachen betrieben haben. Später kamen dann die Blogs oder sowas. Und dazu braucht es überall kleine Datenbanken. Und da steht natürlich nicht im Vordergrund die ultimative Performance und dass man es optimieren kann bis ins kleinste Detail, sondern dass sie muss billig sein und sie muss leicht aufsetzbar und wartbar sein, weil das sind alles Leute, die können sich keinen und wollen sich keinen Administrator leisten, der ständig sich um die Datenbank kümmert.
Also wer mal DB2 oder Oracle versucht hat aufzusetzen auf seinem eigenen Computer, der weiß, von was wir sprechen. Und wer dann im Vergleich einmal MySQL aufgesetzt hat, der weiß auch, von was wir sprechen. Also MySQL ist in 0, nichts installiert und ich brauche nicht 5 Config-Files und Benutzeranlegen und was weiß ich alles. Also das ist schon viel einfacher geworden und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum sich MySQL zum Beispiel so durchgesetzt hat im Internet. Es war einfach zu installieren, es hat gut funktioniert, es war schnell und jeder hat es verwenden können auf seiner Homepage zum Beispiel.
Auch MySQL ist ein gutes Beispiel, weil MySQL, auch wenn man jetzt eine normale Abfrage MySQL formuliert, sehr, sehr tolerant ist, was die Abfragen angeht. Das heißt, es akzeptiert sehr viel. Das kann positiv und negativ sein, aber für den privaten Nutzer, der sich jetzt nicht so gut in Datenbanken auskennt, natürlich viel schneller zum Erfolgserlebnis und auch zum funktionierenden Projekt oder Programm oder Datenbankabfrage dann führt, was sicher ein weiterer Grund ist, warum es bis heute so beliebt ist.
Und es war damals natürlich auch, wie wir schon besprochen haben, auch MySQL hat damals noch keine Transaktionen gekannt oder Foreign Key Constraints zum Beispiel. Also es war ein wirklich sehr einfaches Datenbanksystem, was einfach für gewisse Anwendungsbereiche gut funktioniert hat und sich mittlerweile einfach zu dem größten Open Source Datenbanksystem entwickelt hat. Und heutzutage muss man auch dazu sagen, also wir wollen da jetzt MySQL überhaupt nicht schlecht reden, wir setzen es auch selber in sehr vielen Projekten und in der Lehre ein.
Wir reden viel zu viel über MySQL, glaube ich, wir machen schon fast Werbung. Wir sollten es, Geld kriegen.
Nein, ich möchte es nur nochmal sagen, also mittlerweile, es kann eigentlich alle wichtigen Features, Transaktionen und Foreign Keys und so weiter, also es hat sich gemausert, das war wirklich vor guten 10 Jahren, wo wir da reden.
Wobei man vielleicht kurze Überleitung macht, das war jetzt sozusagen die Richtung des privaten Nutzers der kleinen Firma, also die Kunden, die neu dazu kamen, also die Anforderungen sollten billig sein und die Anforderungen waren sehr gering oder sind sehr gering und das ist neu gewesen, aber auf der anderen Seite hat man genau das andere Extrem und zwar eine sehr hohe Skalierbarkeit, also die eben wie Google, aber auch Amazon oder große Firmen, die jetzt viel, viel mehr Kunden hatten, die brauchten plötzlich viel mehr Leistung.
Wobei man auch dazu sagen muss, diese Firmen sind alle klein, haben klein angefangen.
Haben klein angefangen.
Google war ja Universitätsprojekt Und die sind einfach sehr schnell gewachsen und da merkt man dann auch den Unterschied, kann die Datenbank gleich schnell wachsen wie das Unternehmen?
Und das ist eine sehr kritische Sache, weil das kann unter Umständen dann bei Konkurrenzverhältnissen dazu führen, dass man einfach stirbt, weil die anderen wachsen können, wenn man selber wachsen wollte, aber nicht mehr kann. Und diese Skalierbarkeit der Datenbanken, das wurde zum großen Problem, dass auch die relationalen Datenbanken, die sind skalierbar, aber nicht in einem Bereich, sagen wir mal, viele, einige hundert Knoten kann eine relationale Datenbank schon skalieren, aber nicht so was wie Google mit 10.000 Servern, 100.000 Servern, wenn sie weltweit haben, die werden zwar in Clustern gebündelt, aber da können sie schon viel mehr berechnen und tun und machen, was eine relationale Datenbank nicht so ohne weiteres herbringt.
Und natürlich auch Skalierbarkeit gegenüber den Kosten. Also wenn man Oracle auf ein paar hundert Rechnern installiert, hat man schon ganz ordentliche Kosten.
Pro Kern wird gezahlt.
Ich glaube, dass da die kleinen Firmen nie so schnell wachsen hätten können, wie es zum Beispiel Google ist oder Facebook, die alle auf irgendwelchen günstigeren oder sogar kostenlosen Alternativen aufsetzen.
Was man sieht, ist, dass einige Speziallösungen in der Zeit entstanden sind, Speziallösungen, die sehr besser funktioniert haben, wie die klassischen relationalen Datenbanken, ob jetzt MySQL oder Oracle oder IBM.
Es gibt da auch einen recht bekannten Datenbankprofessor in Michael Stonebreaker, der auch Postgres zum Beispiel erfunden hat damals. Und er hat auch an Beispielen gezeigt, dass Speziallösungen klassische Datenbanken bis zu 50 Mal schneller zum Beispiel sind. Also wenn man sich da überlegt, Text Processing ist so ein Klassiker, Textsuche, Volltextsuche.
Lucene zum Beispiel.
Genau, Lucene. Da kann keine klassische Datenbank mithalten.
Da gibt es auch noch ganz andere Datenbanken, die man da erwähnen kann, entfernte Verwandte von Datenbanken. Der ganze Bereich des Data Warehousing ist zum Beispiel so ein Prozess, da geht es vor allem um analytische Prozesse. Da werden keine hohen Transaktionen gefordert. Da will ich, also wer es nicht kennt, das klassische Beispiel ist immer eine große Warenkette, die ja Zentrale irgendwo hat und viele, viele Niederlassungen draußen und einfach jetzt wissen möchte, wie werden meine Produkte verkauft, was für Produkte verkaufen sich zusammen am besten.
Nehmen wir zum Beispiel eine Tiroler Supermarktkette in M-Preis, der will wissen, was miteinander verkauft wird und der kommt dann drauf, dass zum Beispiel Freitagnachmittag Windeln und Bier sehr oft miteinander gekauft wird, weil, also ist nur eine Mutmaßung natürlich, weil junge Väter die Windeln kaufen und natürlich gleich das Bier mitnehmen für den Freitagabend zum Beispiel. Und dann legt man das Bier und die Windeln im Supermarkt möglichst weit auseinander, damit man möglichst weite Distanz gehen muss und bei möglichst vielen Artikeln vorbeikommt.
Da sind also analytische Prozesse sehr wichtig. Da sitzen Leute, die Abfragen schreiben, die Stunden bis Tage dauern und nicht die Aktualität der Daten. Das ist ganz wichtig. Diese Datensets, diese Data Warehouse werden vielleicht im Wochentakt geladen oder langsamer, weil diese grundsätzlichen Strömungen, was verkauft sich gerade, wie gut, müssen nicht aktuell sein. Da geht es um langwierige Planungen und Strategien, die da entworfen werden sollen.
Aber es ist mittlerweile sogar so weit, also ich kenne da persönlich einen Fall, wo das dann wirklich mittlerweile weißtechnisch einfach möglich geworden ist, bereits nach 24 Stunden berechnet wird, damit die Manager zum Beispiel schon sehen, hat die Aktion am Vortag funktioniert oder nicht. Also da gibt es mittlerweile schon natürlich Möglichkeiten, das schneller zu machen, aber es ist auf jeden Fall nicht der Fall, dass das irgendwo im Sekundenbereich ist, sondern wirklich asynchron ein bisschen hintenher hinkt die Daten.
Dazu gibt es auch einen ähnlichen Anwendungsfall, geht sehr in die Richtung, die sogenannten Scientific Databases, die meistens um Simulationen sich handeln, sowie Materialsimulationen bei Raketentriebwerken. Das wird ganz gern gemacht, da möchte man wissen, wie verhält sich ein Raketentriebwerk, wenn es angeworfen wird, wie warm wird das, fliegt mir das um die Ohren. Und da kommen in kürzester Zeit sehr, sehr viele Daten, sehr viele Messpunkte zusammen, die werden alle in eine Datenbank gespeichert und dann möchte ich eine Analyse darüber machen, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Und ich habe sehr viele Testfälle. Also ich habe nicht nur einen Testfall, ich habe natürlich verschiedene Ausbaustufen und möchte dann zum Schluss erfahren, funktioniert das gut, funktioniert es schlecht. Ein weiteres Beispiel sind für Autos die Windkanäle, in denen man genauso Simulationen durchfährt und da gibt es eine ganze Reihe noch von Beispielen in dem Bereich.
Also man sieht schon, die Speziallösungen hängen immer jeweils von den Daten ab und es haben sich natürlich auch in den letzten Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, neue Datenstrukturen entwickelt, neue Datenformate, wenn man da nur an XML denkt. Dementsprechend gibt es auch optimierte XML-Datenbanken. der ganze Semantik-Webbereich, wo man das Internet semantisch auszeichnet, also mit zusätzlichen Informationen, was etwas bedeutet, damit der Computer das auch versteht, damit man besser danach suchen kann. Auch da gibt es Speziallösungen natürlich.
Aber das sind meistens dann wieder Graphen, also da hat man wieder den Graphen vorliegen und da werden natürlich die Graph-Datenbanken wieder interessanter, die Netzwerkdatenbanken, zumindest die Idee davon, was natürlich genauso gilt für Facebook, wie wir eingangs erwähnt haben, oder Google Plus oder was es dann auch immer ist.
Was natürlich auch mit Graphen zusammenhängt, sind geografische Datenbanken. Also Google Maps jetzt als klassisches Beispiel, wie kann man denn in geografischen Daten ganz schnell suchen, wo ist die nächste Tankstelle? Mhm. Es hat heutzutage jeder im Auto eigentlich in seinem Navi solche Systeme, wo gesucht wird, wo ist die nächste Tankstelle, der nächste Shop und so weiter, wo ist der nächste Shop? Also da stecken eigentlich alles eine gewisse Art von Datenbanken dahinter.
Und aus diesen ganzen Speziallösungen hat man dann irgendwann gesehen, so kann es nicht weitergehen mit den Datenbanken. Und da kam dann, das war eigentlich dann die Geburtsstunde der NoSQL-Datenbanken. Also man hat irgendwie versucht, das relationale Schema, das sich immer weniger durchgesetzt hat, das schon verwendet wird, aber in diesen ganzen Spezialfällen keine Anwendung mehr findet, irgendwie zu abzuspecken, zu entschlacken, oft um diese Anwendungsfälle doch noch irgendwie unterkriegen zu können. Also diese Daten auch irgendwie effizient unterkriegen zu können.
Genau, und was ist NoSQL? Das ist sehr schwer zu definieren. Also wir haben da zu zweit alleine lang diskutiert. Wir haben auch in der Davis-Gruppe extrem lang drüber diskutiert und wir sind auch noch nicht unbedingt auf einem grünen Zweig gelandet. Aber wir haben es versucht, auf ein paar Grundfunktionalitäten runterzubrechen, was für uns, nach unserer Meinung nach, NoSQL-Datenbanken ausmacht.
Also als erster wichtigster Punkt in meinen Augen ist da die Skalierbarkeit zu nennen. Also man braucht ein System, das wirklich skalierbar ist und zwar hochskalierbar. Also 1000 Knoten, 10.000 Knoten, das wäre schön, wenn man sowas hätte.
Und zwar das Ganze ohne, dass man da 5 Administratoren dafür braucht, sondern dass das wirklich einfach funktioniert. Also einfache Wartung, einfache Administration und am besten soll das Ganze so skalieren, dass man auch im Nachhinein einfach Knoten dazuhängen kann. Und wenn Knoten wegfallen, ist das auch kein Problem, weil wenn man mal 10.000 Rechner hat, dann fallen einfach fast stündlich Rechner aus und das soll einfach durch die ganze Skalierbarkeit kein Problem mehr sein. Dann hänge ich da mal Server dazu, ich habe mehr Benutzer, hänge ich nochmal 5 Server dazu. Also das soll möglichst flexibel und natürlich im laufenden Betrieb natürlich funktionieren.
Ein wichtiger Punkt, der ist vielleicht sogar ein bisschen untergegangen im Moment, ist, wir haben zwar von großen Datenmengen geredet, also durchs Internet kamen große Datenmengen dann auf, aber auch durch heterogene Datenmengen. Also man hat Daten aus verschiedensten Quellen gehabt und das ist oft das Problem, dass die meistens verschiedene Schemen haben. Wobei man jetzt vielleicht kurz erklären sollte, was Schemen sind.
Ein Schema ist die Struktur der Daten. Also wer das relationale Datenbankmodell kennt, das sind die Spalten. Also eine Tabelle hat immer Spalten wie Excel, da gibt es das Geburtsdatum, den Vornamen, den Nachnamen, die Straße, Postleitzahl und so weiter. Und man kann auch noch festlegen, die Spalte Postleitzahl soll zum Beispiel vom Typ Integer sein. Also da wird das ganz starr festgelegt. Wenn man jetzt aber im Internet denkt, im Internet kommen sehr viele Daten von Benutzern zusammen, von außen, da kann man nicht im Vorhinein schon eine Struktur festlegen. Also wenn man sich jetzt Wikipedia überlegt, Wikipedia hätte nie im Vorhinein eine Struktur festlegen können für alle Daten der Welt, für alle Informationen der Welt. Und das ist eine große Anforderung an Datenbanksysteme heute, dass die wirklich mit unterschiedlichen Strukturen umgehen können.
Und zwar performant umgehen können. Ich kann in einer relationalen Datenbank genauso mein Schema ändern, wenn ich will. Aber wenn ich, hat jeder vielleicht mal gesehen oder manche kennen es, ein Schema mit mehreren Gigabyte, also eine Tabelle mit mehreren Gigabyte an Daten, wenn ich da versuche, ein Attribut dazu hänge, dann kann ich einen Kaffee trinken oder auch zwei, je nachdem. Und das dann für alle Veränderungen zu machen, weil ich ein neues Datenset habe, wo gerade mal etwas mehr drin steht und der Rest muss dann mit Nullen gefüllt werden, was ich trotzdem Speicherplatz brauche. Also das ist alles nicht optimal. Also der relationale Datenbanken sind für flexible Schemen nicht ausgelegt.
Diese Schemafreiheit, wie man sie nennt, also dass man jede Art von Schema hineinspeichern kann, jede Art von Struktur, die muss also nicht im Vorhinein von irgendeinem Administrator festgelegt werden, sondern wird beim Einfügen eigentlich festgelegt. Ich kann beim Einfügen sagen, ich will nicht nur einen Vornamen und einen Nachnamen haben, sondern ich will auch die Automarke von der Person, zum Beispiel die ich jetzt speichere, will ich auch dazu speichern.
Aber nur bei der Person, ganz wichtig. Also nicht dann bei allen, sondern nur bei der Person.
Genau. Und bei allen anderen Personen ist die Automarke einfach nicht verfügbar. Genau. Nicht nur verfügbar, sie ist einfach nicht da und braucht daher auch keinen Speicherplatz. Im klassischen relationalen System wäre das ein Nullwert und der braucht in irgendeiner Form natürlich Speicherplatz. Also um noch einmal die drei großen Schwerpunkte zusammenzufassen, das ist einerseits die Skalierbarkeit, also Skalierbarkeit auf mehreren Rechnern, auf mehreren CPUs, auf mehreren Cores, auf den wachsenden RAM in letzter Zeit und die ganzen neuen Technologien, die es gibt, dass das überall skaliert. Dann die Einfachheit der Wartung, also ich kann das mit einer Person sehr einfach warten, ich brauche kein Spezialwissen, ich brauche nicht ewig lange Config-Files, ich muss nicht an 500 Schrauben drehen, sondern ich sage Install, das Ganze ist installiert und skaliert sich vielleicht auch noch über hunderte Server. Also die Einfachheit ist ganz wichtig. Und der dritte und letzte Punkt ist die bereits besprochene Schemafreiheit, also dass ich wirklich jede Art von Struktur performant und optimiert abspeichern kann.
Diese drei Punkte sind sozusagen die Kennpunkte, die Kennprobleme der NoSQL-Datenbank beziehungsweise das, was sie lösen sollten. Und damit können wir eigentlich schon überleiten zu den wirklichen Technologien der NoSQL-Richtung, also wie es jetzt wirklich funktioniert, zumindest mal im kurzen Überblick.
Also bevor wir jetzt in die Technologien reinstarten, ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, was NoSQL eigentlich heißt. Weil man würde ja vermuten, es heißt nicht SQL, NoSQL, aber es heißt Not Only SQL. Also das ist keine Beschränkung, dass NoSQL-Datenbanken auf keinen Fall SQL können.
Wobei, und da haben wir uns schon sehr viel gestritten, ich möchte hier auch nochmal sagen, dass ich nicht der Meinung bin, dieser Definition, weil die nur meiner Meinung zumindest dazu entworfen wurde, damit möglichst viele Leute ihre Systeme NoSQL, weil das ein Modewort ist, bezeichnen können.
Also gibt's, es ist in der, sicher zum Modewort geworden.
Ja, es hat ja nichts mit der, in der wissenschaftlichen, wie auch in der Produktwelt, will jeder NoSQL sein, weil es halt irgendwie hip ist und wichtig ist. In meinen Augen ist es genau umgekehrt, nämlich NoSQL. Also ich habe eine Datenbank, die kein SQL unterstützt, aber der Wolfi schaut mich jetzt schon mit großen Augen an, aber das ist nur meine Meinung.
Ja, also wie man sieht, man kann darüber streiten. Auf jeden Fall würde ich SQL nicht von vornherein ausschließen aus dem ganzen Bereich. Aber es stimmt natürlich. Und es ist nicht auch in der Wissenschaft, sondern sogar schon in der Wissenschaft angekommen, der NoSQL-Hype. Also die Wissenschaft hat sich da eigentlich lange dagegen gesträubt, dass das nicht sinnvoll ist, aber mittlerweile sogar große Datenbankprofessoren wie der Michael Stonebreaker sind mittlerweile auf den Zug aufgesprungen. Und sagen, dass die alten Systeme einfach nicht mehr tragbar sind, sind zwar auch nicht ganz zufrieden mit NoSQL, weil wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, aber sie akzeptieren mittlerweile die Bewegung und machen sie immer wie am Anfang so als Spielerei, die nichts bringt, nieder.
Wobei man auch hier vielleicht uns aus der wissenschaftlichen Welt erklären muss, dass die meisten älteren Professoren, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten zu wollen, aber natürlich schon noch diesen monolithischen Gedanken im Kopf haben. Sie wollen eine Datenbank, die für alle Anwendungsfälle, für alle Daten gut funktioniert, und da eine Lösung zu finden, ist einfach extrem schwer, und man hat bis heute keine bessere wie die Relationalen gefunden, zumindest von der Performance her, und deswegen sagen sie vielleicht auch aus der Perspektive nicht ganz unbegründet, das, was jetzt NoSQL ist, ist eigentlich sehr, sehr primitiv und kann halt, wenn man es mit dem relationalen Prinzip vergleicht, mit System A, das wird immer gerne da angeführt, eigentlich nicht mithalten in der Flexibilität und so weiter.
Also alleine, wenn man das anschaut, die große Neuerung von relationalen Systemen war ja, wie besprochen, die Trennung von der Anfragesprache und der Datenspeicherung. Ja,
ist jetzt wieder weg.
Und das ist jetzt eigentlich wieder weg. Jetzt greift man wieder direkt über Funktionen zu und muss selber durch die Daten durchnavigieren.
Was gern gemacht wird in NoSQL, ist auch den B-Baum, auf den B-Baum zu verzichten und einfach einen Hash zu verwenden. Der ist einfach schneller. Ich habe dafür keine Transaktions-, ich kann schwer ändern in meinen Datenstämmen. Einen Hash muss ich irgendwann ganz komplett neu aufbauen. Ich kann die Datentypen nicht zu stark ändern. Aber es ist nun mal so, dass es einige Anwendungsfälle gibt, da ist mir das egal. Ich baue meinen Datenstamm einmal auf, dann möchte ich einen schnellen Zugriff drauf haben, nehme ich meinen Hash her und sonst baue ich ihn halt neu auf. Da habe ich keine großen Transaktionen.
Und wenn man sich das anschaut, die Use Cases im Internet, die sind einfach meistens sehr lesend, von lesender Natur.
Genau. Und die Aktualität ist da nicht so wichtig von den Daten. Die können auch einmal Woche hinterherhängen.
Aber gehen wir in die Technologie vielleicht rein von NoSQL. Wie gesagt, wir werden eine eigene NoSQL-Sendung machen. Das heißt, wir werden jetzt nur kurz drüber fegen, damit wir das mal ganz grob angesprochen haben, was in dem NoSQL-Bereich so zu finden ist.
Ich fange mal mit Key-Value an.
Bitte sehr.
Key-Value ist ein ganz primitives Prinzip dahinter, und zwar es gibt...
Ja, primitiv klingt jetzt sehr negativ. Also
primitiv, aber schnell.
Danke.
Und sehr flexibel, und zwar man speichert alles mit einem Key und einem Value ab, wobei ein Key ein Schlüssel ist, also irgendwas Einzigartiges, auf das, damit ich auf eine Zeile zugreifen kann, auf ein Datenelement zugreifen kann, und der Value, also der hinter dem Key steht, kann alles Mögliche sein. Da gibt es keine Begrenzung, das kann ein riesiger Text sein, kann auch nur irgendwas Kurzes sein. Und mit dem kann ich dann Abfragen anfangen.
Beispiel wäre zum Beispiel der Key die Sozialversicherungsnummer und der Value wäre der Name. Jetzt ist es aber nicht sehr toll, wenn man nur den Namen speichern kann, weil zu einer Sozialversicherungsnummer will man vielleicht mehr Daten speichern. Und da gibt es auch schon die nächste Klasse, die nennt sich Document Store. Also in Document Stores speichere ich ganze Dokumente. Beispiel ein Dokument zu einem Benutzer, und ein Dokument ist jetzt kein klassisches Dokument, kein Blatt Papier, sondern Informationen. Also das wären der Vorname, der Nachname, die Adresse, die Eigenschaften von dieser Person, die ich unter einem speziellen Key anlege. Also
das ist wieder strukturiert wiederum.
Aber strukturiert, genau. Ja. Also ich habe Key Value, aber der Value ist nicht nur ein Wert, sondern kann dann strukturiert also mehr Informationen.
Der Value kann ein XML sein.
Genau.
In dem Fall. Um einige Vertreter von diesen Datenbanken mal ganz konkret zu nennen, ganz wichtig wäre da MongoDB und CouchDB, das sind so die zwei großen Key-Value-Stores, so die bekannten, die es im Moment gibt.
Aber es gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Modelle in dem NoSQL-Bereich, wobei man da natürlich wieder streiten kann. Eines wäre das Graph-Modell, also wenn man
das Netzwerkmodell.
Genau, wenn wir wieder bei Facebook sind, Connections zwischen den Freunden, wer ist mit wem Freund. Also da gibt es sehr viel Anwendungsfälle, Twitter, überall sind Graphen im Spiel. Da wären klassische Beispiele Neo4j oder Spiderstore, das ist eine Graph-Datenbank, Hauptspeicher-Graph-Datenbank, die wir bei uns bei Debis gerade entwickeln. Also da ist sehr viel in Bewegung, da gibt's die sprießen fast wie Pilze aus dem Boden derzeit. Also da gibt es zahlreiche Graph-Datenbanken.
Was vielleicht hier noch ein wichtiger Punkt ist, nur um sich's vorzustellen, wenn man vorher Schemafreiheit erwähnt haben. Bei Graph-Daten ist es natürlich kein Problem, irgendwas dazu zu speichern, wenn wir die Person haben, wo man jetzt noch ein neues Feld dazufügt, weil sowieso in diesem ein Graph aufgebaut wird und gesprungen wird, also man hat immer nur ein Element irgendwo gespeichert und dann sagt man, okay, ich hänge jetzt da noch mein Element dran und es wird irgendwann Speicher abgelegt und ich habe einen Pointer drauf. Und auf diese Art und Weise bin ich schemafrei. Das ist im Übrigen auch der Unterschied in der heutigen Graph-Datenbank oder einer der Unterschiede der heutigen Graph-Datenbank zu dem ursprünglichen Netzwerkmodell, weil das Netzwerkmodell immer fix strukturierte Daten gespeichert hat. Also sowas Ähnliches wie ja, ein Datenset. Also man hat quasi die Attribute und so weiter in einem.
Man hat die Struktur.
Die Struktur, gebraucht, genau.
Es gibt auch tabellenorientierte NoSQL-Datenbanken. Jetzt wird sich jeder fragen, warum tabellenorientiert.
Also Excel ist das eigentlich.
Wir sind ja nicht mehr im relationalen System, aber tabellenorientierte NoSQL-Datenbanken haben das relationale System eigentlich vereinfacht auf eine Tabelle. Es gibt keine Beziehungen mehr oder keine echten Beziehungen mehr zwischen den Tabellen. Wie der Dominik sagt, es ist ein großes Excel-Sheet, wo man einfach die Daten drinnen hat. Aber der große Unterschied ist, ich bin nicht mehr beschränkt auf die Spaltenanzahl zum Beispiel. Also ich kann tausende von Spalten anfügen, was in klassischen relationalen Systemen meistens nicht geht.
Weil es verteilt wird im Hintergrund. Also es ist jetzt nicht ein Rechner, der sich da um, so wie man es von Excel kennt, der sich darum kümmert, sondern das wird im Hintergrund transparent natürlich verteilt auf mehrere Rechner und auch die Operationen, die ich drauf habe.
Ein Beispiel wäre der Bigtable von Google wieder oder die Open-Source-Variante HBase von Apache. Und wer sich jetzt vielleicht fragt, der im relationalen Modell unterwegs ist, ja, wie kann ich denn da joinen, wenn da keine Relationships, also keine Beziehungen zwischen den Tabellen anlegbar sind. Das läuft ganz einfach so, man dupliziert die Daten. Also wenn man sich das jetzt wieder vorstellt, der klassische Datenbank, man hat da irgendwo eine Referenz zueinander oder nehmen wir wieder Facebook her. Wenn der Dominik mir zum Beispiel eine Nachricht auf Facebook schickt, dann wird ist die Frage, speichert man die Nachricht bei ihm ab oder bei mir ab? Im klassischen System speichert man die irgendwo ab und setzt dann eine Beziehung zu der Nachricht. Und in diesen Systemen wird das Ganze einfach zweimal abgespeichert. Einmal beim Dominik und einmal bei mir in meiner Tabelle. Also es wird einfach doppelt abgespeichert, ist dadurch viel schneller, aber man hat natürlich die ganzen Anomalien, die man beim Update hat. Man muss zwei Seiten updaten beim Löschen und so weiter. Also um das konsistent zu halten, ist es Ganze aufwendig.
Aber es ist natürlich, also schneller ist es natürlich schon, aber wenn ich mich um die ganzen Duplikate auch noch kümmern muss, wird es wahrscheinlich auch immer wieder langsamer werden, wenn sie zu viel
natürlich hat.
Der Vollständigkeit halber erwähnt, obwohl ein wenig Schatten da sein, wie der Wolfi schon vorher kurz ausgedrückt hat, sind die objektorientierten Datenbanken. Da gibt es die DBVO, oder wie spricht man das aus?
DBVO.
DBVO,
for
okay.
For Objects.
Ah, For Objects. Also man merkt, ich kenne sie nicht.
Ist eine Java-Datenbank, kann dadurch sehr gut intern einfach mit Java und kann man direkt die Objekte abspeichern.
Und kann man wahrscheinlich auch als Graph-Datenbank sieht, weil es ein Netzwerk aufbauen muss durch die Referenzen.
Natürlich, in gewisser Weise ist jede objektorientierte Datenbank eine Graph-Datenbank, weil es Referenzen zwischen Objekte gibt.
Genau. Wir haben jetzt also 5 SQL-Bereiche kurz vorgestellt, die werden wir mal kurz zusammenfassen. Es gibt eben die Key-Value-Stores, die Vertreter der Key-Value-Stores. Die Document Stores könnte man sogar als Unterkategorie der Key Value Store sehen, eben mit strukturierten Values hinten. Wir haben die Graphen bzw. Netzwerkdatenbanken, Neo4j und Co. Dann haben wir die tabellenorientierten, das Excel in groß quasi und eben die objektorientierten, wo man auch die als Untergruppe der Graph-Datenbanken sehen könnte.
Genau, aber es gibt natürlich auch schon was Neueres als NoSQL, kommt aus der wissenschaftlichen Ecke hauptsächlich. Und zwar die Gegenentwicklung, ich nenne sie immer gerne NoSQL. Und zwar ist da der Michael Stonebreaker auch einer der Professoren, die haben wir jetzt schon erwähnt, die in dem Bereich unterwegs sind, die eben sagen, das NoSQL-Zeug ist eigentlich alles gewisse Art von Kinderspielerei und die machen die gleichen Fehler wie wir in den 70er Jahren und wir sind viel schlauer. Und diesen ganzen Trend, diesen gegen NoSQL-Trend, der lässt sich zusammenfassen unter dem Begriff High Throughput Database Systems, also mit hohem Durchsatz. Die ganzen Systeme sind meistens im RAM angesiedelt, also rein im Hauptspeicher, haben natürlich ein Backup nach hinten, also dass das schon, wenn ein Absturz ist, sicher das Ganze ist. Aber es geht eben darum, möglichst transaktionssicher zu sein, ACID zu haben und von möglichst viele Transaktionen durchzujagen durch das System.
Auch an diesem Punkt sieht man wieder, dass die Datenbankforschung und Entwicklung sehr maßgeblich abhängig ist von der Hardware, die gerade zur Verfügung steht. Wir haben es ganz am Anfang gehabt, den Umstieg von Bändern auf Festplatten, die man damals gehabt hat. Und jetzt hat man eben so den angehenden Umstieg von Festplatten auf entweder Solid State oder Hauptspeicher. Wobei eben bei diesen High-Throughput-Datenbanken oder High-Throughput-Databases eben RAM verwendet wird. Also und in dem Moment, wo man RAM verwendet, hat man plötzlich einen wahlfreien Zugriff und da kann man einige Sachen machen, die man auf Festplatten bis jetzt eben nicht machen konnte, vor allem nicht in der Geschwindigkeit.
Da gibt es auch zwei Vertreter, die wir da nennen wollen. Eine ist die VaultDB, das ist die kommerzielle Datenbank von Michael Stonebreaker oder eine von seinen Datenbanken, der hat recht viele, also der Professor.
Ja, er macht nicht nur Forschungsdatenbanken, also er versucht auch wirklich da Produkte.
Genau, Spin-offs von der Universität, die dann wirklich da die Systeme bauen und verkaufen. Und ein anderes System ist Hyper, das kommt aus München, vom Thomas Neumann und Alfons Kemper, das sind die Datenbankprofessoren auf der TU München. Und das Neuartige an diesem System ist, dass es OLTP und OLAP vereint. Also einerseits ganz schnelle Transaktionen, viele Transaktionen, die man im Businessbereich einfach hat, in Shops, in Warenhäusern oder ähnlichen und gleichzeitig diese lang dauernden Analyseprozesse gleichzeitig auf der gleichen Datenbank fahren kann, ohne dass man da zwei getrennte Systeme aufsetzen muss.
Das hatten wir schon vorher bei den Data Warehouses, wo man kurz erwähnt haben, wie das normal läuft, dass man eine Woche wartet oder vielleicht ein paar Tage wartet, wie das Beispiel von Wolfi war, bis man die aktuellen Datensätze in diesen analytischen Datenbanken hat, in diesem Data Warehouse, wo ich was errechnen kann. Das Problem dabei, das hat sich herausgestellt, ist, man muss zwei verschiedene Systeme dann fahren. Man hat ein aktives transaktionales System, das dann die ganzen Buchungen und was auch immer macht, fährt und dann muss das geladen werden in dieses analytische System, in dieses Data Warehouse. Und da braucht man erstens doppelte Hardware und meistens auch doppelte Manpower. Also es gibt auf beiden Seiten Leute, die dann arbeiten und zusätzlich eben diesen Zeitversatz. Bei manchen ist dieser Woche Zeitversatz egal, aber es gibt eben gewisse Anwendungen, die wollen das sehr viel schneller wissen. Und deswegen kam die Idee auf, wie könnte man ein Datenbanksystem bauen, das beides kann, ohne dem anderen im Weg umzugehen. Sagen wir es mal so.
Du hast dich ja ein bisschen intensiver mit Hyper einmal beschäftigt. Wir haben Thomas Neumann auch einmal bei uns in Tirol gehabt. Sehr interessanter Vortrag. Du kannst vielleicht interner sagen bezüglich, was da wirklich an Transaktionen durchgefeuert werden können.
Also Transaktionen sind sehr, sehr kurze Transaktionen. Das ist ein sehr wichtiges Merkmal. Aber da geht es um 100.000 Transaktionen pro Sekunde oder mehr. Also es gibt Benchmarks zwischen 100 und 400.000 Transaktionen pro Sekunde, die irgendwas, also letztendlich was einfügen in die Datenbank. Geht natürlich, und da merkt man schon nur mit Hauptspeicher sowas. Und es sind keine großen Datenmengen, aber es sind sehr viele Datenmengen, die da laufen. Und vielleicht nur ganz kurz erwähnt, wie das dann mit dem analytischen Prozess läuft. Dadurch, dass das im Hauptspeicher liegt, kann man eben Folgendes machen, und zwar ein Teil dieser Hauptspeicherdaten, also dieses Speichersatz in der Datenbank nehmen und sozusagen einen Snapshot machen. Und das geht sehr schnell. Das heißt, man sagt jetzt, diese Tabelle möchte ich bearbeiten, möchte ich analytisch bearbeiten und dann wird die sozusagen virtuell weggemappt im Untergrund. Es geht um Hauptspeicher, das macht mir das Betriebssystem und auf den kann ich dann irgendwelche Abfragen laufen lassen, während mein transaktionales System aber noch einfügt. Und ich habe also sowas wie ein Versionierungssystem, könnte man es vielleicht nennen, wie SVN oder CVS, aber sehr viel schneller natürlich in der Datenbank. Und auf diese Art und Weise kann ich verschiedene Datenstände zugreifen und damit analytische Prozesse fahren, die einerseits Minuten dauern oder Stunden dauern, sagen wir mal Minuten dauern in dem Fall, weil es sehr viel schneller geht und aber diese sehr schnellen 100.000 Transaktionen parallel fahren.
Aber wie auch zu NoSQL, weil wir zu den High-Throughput-Database-Systems noch einmal eine eigene Sendung
auf
machen.
Auf jeden Fall, ja.
Weil da gibt es sehr viel Technologie dahinter, die wirklich sehr interessant ist, wie denn das so gut funktionieren kann. Aber OLAP ist schon ein gutes Stichwort, weil wir hätten dann auch noch eine zweite Bewegung oder zweite Technologie, die wir da einordnen würden in dem Gegenbereich. Manche ordnen sie auch in den NoSQL-Bereich ein, ist ein bisschen schwierig. Und zwar nennen sich die Column Stores, also spaltenorientierte Datenbanksysteme. Hat man vielleicht schon oft gelesen und sind mittlerweile vor allem im analytischen Bereich häufig zu finden.
Das Prinzip ist da sehr einfach. Und zwar klassischerweise werden in relationalen Datenbanken immer eine Zeile weggespeichert. Die werden hintereinander in das File abgelegt und dann kommt die nächste Zeile und nächste Zeile. Und die machen die Grundidee ist sehr einfach, nicht das zeilenweise, sondern spaltenweise. Das klingt jetzt nicht nach einem großen Unterschied, macht aber vor allem bei analytischen Anwendungen sehr wohl einen Unterschied, denn da wird oft auf wenige Spalten zugegriffen in einer Tabelle und nicht auf die gesamte Zeile. Zusätzlich gibt es natürlich in dem Bereich dann eine viel größere Kompressionsrate, weil wenn ich eine ganze Column speichere, zum Beispiel, da habe ich nur einen gewissen Datentyp wie Int drinstehen, dann kann ich diese ganzen Zahlen komprimieren, weil ich immer weiß, da steht immer ein Int hintereinander und ich habe jetzt nicht wie in der normalen klassischen Speicherung eine Zeile, da steht ein Int, dann kommt ein Varchar, dann kommt ein Float und wird immer bunt gemischt, dann kann ich sehr viel schlechter komprimieren und das ist ein großer Vorteil bei großen analytischen Datenbanken, die sind nämlich sonst sehr groß.
Also gerade wenn Werte sehr oft auftreten, also wenn man das Beispiel hernimmt von männlich-weiblich, in der Spalte männlich-weiblich, dann kann man das sehr gut komprimieren, weil man einfach sagen kann, gut, die nächsten 5000 Datensätze, da steht ein M für männlich und dann kommen 2000 weiblich und dann kommen wieder 500 männlich und ich muss nicht 500 mal diesen Wert abspeichern, sondern kann den wirklich sehr gut komprimieren und kann dann auch eine Analyse fahren, wie viele Männer, wie viele Frauen habe ich in meinem System zum Beispiel und dann ist die Spalte wirklich extrem komprimiert und diese Abfrage kann extrem schnell durchgeführt werden und sonst in der zeilenorientierten Version müsste ich wirklich Zeile für Zeile durchscannen und mir immer dieses MW für männlich, weiblich herauslesen und mitzählen.
Man sieht also, auch die klassische Datenbankwissenschaft, also relationale Datenbankwissenschaft, bleibt nicht stehen. Da wird auch sehr viel versucht, wahrscheinlich auch aufgrund der Konkurrenz, die mittlerweile entstanden ist durch die NoSQL-Bewegung. Wie gesagt, 100.000 Transaktionen pro Sekunde, da geht schon was, also da bewegt sich schon was. Und das ist natürlich zum Großteil dem RAM zu verdanken, der heute eigentlich, sagen wir mal, ein Terabyte RAM kann man sich heute schon leisten, wenn man ein bisschen Geld hinlegt. Das ist technisch auf jeden Fall machbar und da kann man schon einiges reinspeichern.
Ja, damit wären wir eigentlich für heute schon am Ende. Wir sind gestartet 1968 bei den hierarchischen Datenbanken, haben dann das Netzwerkmodell, relationale Modell, objektorientierte Modell, objektrelationale Modell bis hin zu den neuesten NoSQL-Varianten und sogar den absolut neuesten Technologien jetzt gerade im wissenschaftlichen Bereich entwickelt werden, die High-Throughput-Database-Systems. Wie gesagt, wir werden zu den ganzen Bereichen noch einmal Spezialsendungen machen. Wir haben da auch Spezialleute bei Davis, die wir einladen werden, die sich da sogar noch besser auskennen als wir.
Soll vorkommen. Ja, damit sind wir also beim letzten Thema für heute, bei dem Schlussschnaps, das Thema in 2CL angekommen.
Und die Ehre liegt heute bei mir, wobei ich kann auch nur nachplappern, was bereits größere, bekanntere Leute gesagt haben, aber es stimmt in dem Fall einfach, dass die alten monolithischen Datenbanken aus den 70er Jahren, die haben einfach ausgedient und die Zukunft gehört einfach den spezialisierten, schlanken oder wie der Dominik eigentlich sagen würde, den sexy Lösungen, die uns da in Zukunft entgegenblicken werden.
Ob ihr das genauso seht, könnt ihr uns gerne bitte mitteilen. Auch Interesse und vor allem natürlich auch Kritik ist willkommen. Auch interessant wäre für uns für die nächsten Folgen im speziellen NoSQL-Bereich, welche Bereiche euch am meisten interessieren, welche wir vielleicht vorziehen und in welchen Kategorien am meisten Fragen bestehen.
Und diese Kommentare könnt ihr uns auf vielen Wegen zukommen lassen. Also einerseits bei klassischem E-Mail an chefkoch@infoküche.at, über unseren Twitter-Account Infoküche oder natürlich über unsere Kommentarfunktion auf www.infoküche.at. Und ganz neu, wir haben auch eine Facebook-Gruppe, ist auf der Webseite verlinkt, könnt ihr uns natürlich auch Kommentare hinterlassen.
Zum Schluss wollen wir uns noch bedanken beim Lehrstuhl für Datenbankinformationssysteme. Das sind wir beide, aber natürlich noch viel mehr Leute, die uns jederzeit immer mit Rat und Tat und Kommentaren zur Seite stehen.
Oder auch hin und wieder mal was einsprechen.
Das stimmt, das wird auch oft gemacht. Natürlich bedanken wir uns auch beim Institut für Informatik, von dem das Equipment stammt, das wir heute benutzen. Natürlich an die Universität Innsbruck und an den Medienhof Mills fürs Hosting, für die Bereitstellung der Ressourcen für unseren Podcast.
Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr die nächsten Male dabei seid, wenn wir wieder zahlreiche Gäste und ihr Know-how bei uns in der Infoküche begrüßen können.
Ja, mit so einem Leuten kann ich nicht arbeiten.
Ist mir ganz wichtig. So kann ich nicht arbeiten. Die Eva packt zusammen. Der Drucker läuft ständig. Niemand ist motiviert. Es ist abends, es ist dunkel. Ich möchte wieder Sommer und 30 Grad. Kuba und Kuba Libre.